Guten Morgen. Stört euch nicht daran, dass ich nicht hinter der Kanzel stehe. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich nicht so groß bin, aber hinter der Kanzel fühle ich mich ein bisschen so, als würde ich mich verstecken. Und deswegen stehe ich hier. Das Thema heute Morgen heißt, wie groß muss der Glaube sein, damit Gott Gebete erhört? Ich habe immer mal wieder so einen Psalm, der mich begleitet, den ich zu meinem Gebet mache. Und zurzeit ist es dieser Psalm. Und den bete ich wahrscheinlich täglich, manchmal mehrmals am Tag. Psalm 121. Und da stehen die ersten zwei Verse. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich bete diesen Psalm, weil ich Gottes Hilfe brauche. In vielen Dingen, genauer gesagt eigentlich in allem. Und dann knie ich da, ich habe so einen Gebetshocker, wo ich mich dann hinknie, manchmal zünde ich eine Kerze an und dann bete ich das, bitte hilf mir Gott. Und dann stehe ich auf und ich denke mir, aber hilft mir Gott jetzt wirklich? Dann denke ich mir, bitte hilf mir Gott, aber hilf mir auch wirklich, denke ich mir. Und ich habe ein bisschen eine Schwierigkeit damit, weil ich irgendwie nicht so einen großen Glauben habe, dass Gott mir wirklich hilft. Und damit habe ich ein bisschen ein Problem, weil... Die Bibel hat mich da manchmal ein bisschen verwirrt. Die Bibel sagt immer wieder, dass wir so im Glauben beten sollen. Ja, zum Beispiel in Matthäus, da steht, wenn ihr fest glaubt und nicht zweifelt, könnt ihr auch solche Dinge tun und noch viel mehr als das. Ihr könnt sogar zu diesem Berg sagen, heb dich ab und wirf dich ins Meer und es wird geschehen. Wenn ihr glaubt, werdet ihr alles bekommen, worum ihr im Gebet bittet. Oder Jakobus 1, ja. Er, also der bitte im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleich einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird und so. Und der zweifelt, kann nicht erwarten, dass Gott die Gebete erhört. Und diese Verse, die haben immer was in mir ausgelöst, nämlich, dass ich mir meinen Glauben so eingeredet habe. Ich habe gesagt, Manuel, du glaubst und glaube und die Zweifel, die ich hatte, da habe ich gedacht, habe ich vielleicht Zweifel? Ah nein, keine Zweifel, ich darf ja keine Zweifel haben. Vielleicht bin ich am Ende dann noch schuld, dass Gott mein Gebet nicht erhört, weil ich gezweifelt habe. Und ja, das ist so ein bisschen was, das hat mich aufgewühlt und deswegen möchte ich die Frage, oder habe ich mich damit beschäftigt, und darum geht es heute, wie groß muss der Glaube sein, damit Gott meine Gebete erhört. Und ich würde gern, bevor ich richtig einsteige, nochmal beten. Ihr dürft natürlich gerne sitzen bleiben. Herr Jesus, danke, dass du jetzt hier bist, dass du dich freust, dass wir auch hier sind und dass du heute zu uns sprechen möchtest. Ich bitte dich, dass du das Wort lebendig machst und dass es lebensverändernd in uns wirkt. Bitte schenk, dass wir anders gehen, als wir gekommen sind. Amen. Um die Frage zu beantworten, habe ich einen kleinen Text mitgebracht. Und in diesem Text lernen wir das Wesen des Gebets kennen. Und das ist wichtig, also ihr müsst jetzt am Anfang aufpassen, damit ihr das Ende versteht. Sonst kommt ihr nicht mehr mit. Also das Wesen des Gebets, ich werde es gleich vorwegnehmen und dann werde ich es erklären, das ist die Hilflosigkeit. Das ist unsere Hilflosigkeit. Das ist der Kern und der Antrieb unserer Gebete. Und erst wenn wir unsere Hilflosigkeit akzeptieren, fangen wir an zu beten. Okay, das ist wichtig, unsere Hilflosigkeit. Ich lese den Text und dann rede ich drüber, vielleicht wird es klarer. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er. Er war ein harter und gottloser Mann, der Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ihr Unrecht getan hatte. Der Richter ging eine Weile über die Klagen hinweg, doch irgendwann wurde er ihrer müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er, aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Und der Herr, also Jesus, sagte, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällt, wird Gott dann nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn, also Jesus, wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Witwen damals, also Witwen haben es immer schwer, damals noch schwerer, weil die waren sehr hilflos in der Gesellschaft. Frauen waren grundsätzlich wenig wertgeschätzt und damals waren die Verlierer der Gesellschaft. Die waren eigentlich ganz unten und ganz hilflos, weil ohne einen Mann, und wenn sie dann nicht mal Söhne haben, da standen die nicht mehr unter dem Schutz von dem Haus und hatten keinen Mann, der irgendwie für sich Verantwortung trägt. Und es war eine ganz gefährliche Situation. Und diese Witwe, wie es wahrscheinlich einigen Witwen ging, die wurde irgendwie ausgenutzt. Und die leidet darunter. Jesus erklärt es nicht weiter, wie, aber sie wurde ausgenutzt. Und es gab Gesetze, die dieser Witwe oder den Witwen helfen sollten. Zum Beispiel ein Gesetz, wer die Witwe heiraten soll. Nicht darum, dass die Männer möglichst viele Frauen kriegen, sondern es geht darum, die Witwen zu schützen, dass sie wieder unter dem Schutz von einem Mann stehen, unter dem Schutz von einem Haus. Und das Einzige, was die Witwe tun konnte, ist quasi ihr Recht einfordern. Das Problem war, zu ihrem Unglück, dass dieser Richter wirklich asozial und arrogant war. Der gesagt hat, hey, du bist nur eine Witwe, lass mich in Ruhe. Und die hat ihn einfach so lange genervt, bis er gesagt hat, na gut, hier, du bekommst dein Recht. Also eine hoffnungslose Situation. Und wenn Jesus den Jüngern sagt und ihr Beten mit dem Bitten dieser Witwe vergleicht, dann sagt er, das, worum ihr bittet, liegt nicht in eurer Hand. Ihr könnt euch da nicht selbst helfen. Und das ist das Wesen des Gebets, ist diese Hilflosigkeit. Ja? Und das müssen wir verstehen und ich will es an ein paar Punkten festmachen, euch Beispiele geben, euch zeigen, dass wir Menschen hilflos sind. Das Erste ist die Hilflosigkeit im Alltag. Und am Anfang scheint es vielleicht ein bisschen schwaches Argument zu sein, weil wir ziemlich vieles in unserem Alltag auch richtig gut hinkriegen. Ja? Und trotzdem, obwohl wir ja, also für Menschen, wir leben hier, wir machen ja alles Mögliche, und trotzdem, obwohl wir so viel hinkriegen, bricht unsere Hilflosigkeit immer wieder durch und zeigt sich immer wieder. Zum Beispiel im Umgang mit Kollegen, mit dem Ehepartner, in der Erziehung der Kinder, mit Umgang mit Geld, mein Job, in all diesen Dingen, in meiner Verantwortung, die ich habe, und ich komme nicht damit zurecht. Immer wieder denken wir, wie soll ich das machen? Wie soll das gehen? Oder Ängste und Sorgen, die wir haben, da merken wir, da bricht die Hilflosigkeit durch. Der zweite Punkt ist die Hilflosigkeit in Bezug auf die Zukunft. Ja, die Bibel warnt Menschen davor, die meinen, die Zukunft liege ihnen zu Füßen. Er sagt im Jakobusbrief, hey, passt auf, wenn ihr behauptet, heute und morgen werden wir das und jenes tun, wir werden Geld verdienen und wir werden alles Mögliche tun, ich werde noch ein Haus bauen und ja, ich werde Karriere machen oder wie auch immer. Und er sagt, woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Ja, euer Leben gleicht wie so ein Nebel. Ihr sollt lieber sagen, wenn der Herr will und wir überhaupt noch leben, werden wir dies oder jenes tun. Alles, was in der Zukunft liegt, auch wenn wir es beeinflussen können, ist immer irgendwie ungewiss. Es liegt nicht in unserer Hand. Die Zukunft Deutschlands, die Zukunft deiner Kinder, die Zukunft der Gemeinde, die Zukunft, ich weiß nicht, von der ganzen Welt liegt nicht in deiner Hand. Der dritte Punkt, und es ist mein stärkstes Argument, ist die Hilflosigkeit in Bezug auf unsere Schuld. Und wenn wir das nicht akzeptieren, dann können wir gleich aufhören mit Beten. Weil wenn wir das nicht akzeptieren, dass wir hilflos sind in Bezug auf unsere Schuld, werden unsere Gebete bei Gott auf taube Ohren stoßen. Im Römerkapitel steht, alle haben gesündigt und alle verlieren diese Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Ja, da ist ein Bruch da zwischen den Menschen und zwischen Gott, weil wir schuldig sind, ja, weil wir so ich-bezogen sind, egoistisch sind. Alles dreht sich um uns und unser Herz, das so ich-bezogen ist, das ist der Motor unserer Schuld. Deshalb streiten wir, deshalb verletzen wir lügen weil unser Herz getrennt von Gott ist und es geht uns allen gleich. Und unser Herz bleibt egoistisch, egal was wir tun. Ja, wir können, also kein Gesetz, auch die Gesetze der Bibel, können unser Herz nicht ändern. Kein Gebot der Bibel kann unser Herz ändern. Nichts, was wir tun, kann unser Herz ändern. Das kann nur Jesus allein. Und manchmal versuchen wir, also bei den meisten von uns geht es gar nicht mehr darum, dass wir errettet werden mit den Taten, aber vielleicht darum, dass wir Gott besänftigen wollen. Ja, oder irgendwie positiv stimmen wollen mit unseren Taten, dass wir sagen, hey, ich gehe doch in Gottesdienst, ich engagiere mich in der Kirche, ich versuche immer freundlich zu sein und das tun wir dann und das ist ja auch gut. Keine Ahnung, was wir alles machen, vielleicht sagen wir, hey, ich kaufe mir jetzt ab jetzt nur noch Fairtrade und ich vermeide Plastik, keine Ahnung. Ja, und in der Bibel steht aber, alle haben gesündigt, dein Herz ist getrennt von Gott, egal was du tust. Und in dem gleichen Vers heißt es, dass sie, die Gemeinde, also wir, für gerecht erklärt werden, beruht nicht auf Frömmigkeit, nicht auf Fleiß, nicht auf Selbstdisziplin, sondern auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung Jesu Christi. Wir haben zu unserer Rettung nichts beigetragen. Und einer meiner Lieblingsvergleiche dafür, von dem ich gelesen habe, möchte ich euch gerne erzählen. Und zwar, wenn wir gute Taten tun, um Gott zu besänftigen, oder vielleicht auch, um wirklich errettet zu werden, weil wir irgendwie unsere schlechten Taten aufwiegeln wollen, dann ist es so, als würden wir ein Spinnennetz weben. In unseren Taten, das gleicht wie ein Spinnennetz. Und dann kommt Gott und der soll jetzt unsere Taten beurteilen. Die Bibel nennt es dann Gericht. Ja? Gott wird uns richten aufgrund von unseren Taten. Und Gottes Gericht ist wie ein Stein, das durch unser Spinnennetz durchfällt. Das sind unsere Taten, die können uns nicht retten. Und wenn wir das nicht akzeptieren, dann brauchen wir nicht beten. Der vierte Punkt ist hilflos in Bezug auf Gottes Auftrag. Das ist mein viertes Argument für eure und für meine Hilflosigkeit. Sagen wir mal, wir nehmen dieses Geschenk an und jetzt werden wir Teil von etwas ganz Großem, nämlich von Gottes Reich. Okay, das ist jetzt dein Job. Dafür bist du da. Das ist dein Auftrag hier auf dieser Erde. Deshalb bist du noch nicht bei ihm, weil du hier sein Reich baust. Und umso länger wir dabei sind in diesem Reich, werden wir eins verstehen, nämlich, dass wir nichts ohne Jesus tun können. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch, denn getrennt von mir könnt ihr nichts. Nicht mal ein bisschen, nichts. Ja, wir sind hilflos. Jesus möchte, und es ist dein Auftrag, dass du den Menschen Leben gibst und dass du ihnen sagst, wer er ist. Das ist dein Auftrag, den Menschen Leben geben. Hier in Feuerbach, in Eberding, in Korntal, in Leonberg, überall, wo die Menschen sind, sollst du ihnen Leben bringen. Und es erinnert mich an eine Geschichte, wo Jesus mit den Jüngern unterwegs ist. Und da sind noch tausende andere Menschen da. Und dann sagen die Jünger irgendwann, hey, ja, gegen Abend kamen dann die Jünger zu Jesus und sagen, hey, wir sind hier an so einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schick doch die Leute fort. Ja, dann können sie in die Dörfer gehen und sich was zu essen kaufen. Wenn wir sagen, hey, hier, Jesus, die Menschen, die brauchen dich. Schick sie irgendwo in Gottesdienste. Mach irgendwas oder keine Ahnung, mach irgendwas. Dann sagt Jesus zu den Jüngern, hey, sie haben es gar nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen doch zu essen. Und die Jünger, das waren 1000 Menschen, die hatten eine Handvoll Essen. Das ist Mission Impossible, das geht nicht. Wir können den Menschen dieses Leben nicht bringen. Getrennt von Jesus können wir nichts tun. Ich habe in der Recherche von dieser Predigt ein Buch entdeckt von einem Norweger, Ole Hallesbey heißt der. Und der beschreibt die Hilflosigkeit mit der Luft, die uns umgibt, die uns die ganze Zeit anschaut. Sagt, das ist wie die Luft, die wir einatmen, unsere Hilflosigkeit. Das ist das, was uns auszeichnet. Ja, wir sind nicht mit 5 Sternen ausgezeichnet oder so, sondern mit der Hilflosigkeit. Weil wir getrennt von Gott leben. Und wir haben damit ein ziemlich großes Problem, weil wir nicht hilflos sein wollen. Die Erfahrung mit Hilflosigkeit ist wirklich dramatisch und beängstigend. Und wir Menschen, weil wir auch so ich-bezogen sind und das, hier auf dieser Erde werden wir das auch nie ganz los, wir sind wie süchtig nach unserer Selbstständigkeit. Zur Zeit von Jesus und auch heute gibt es religiöse Menschen, fromme Menschen. Damals waren das die Pharisäer, die haben sich super in den damaligen Schriften ausgekannt. Und die haben diese Gerechtigkeit, die sie bei Gott haben sollten, immer in sich selbst gesucht. Durch ihr Fleiß, durch ihre Frömmigkeit und so weiter. Sie haben nicht verstanden, dass sie hilflos sind. Und direkt nach der Geschichte mit der Witwe und dem Richter steht eine zweite Geschichte, da geht es auch um Gebet. Und zwar geht es da um einen Pharisäer, der in den Tempel geht und der betet und sagt, Gott, danke. Danke, dass ich mich so anstrenge und dass ich gut bin. Danke, dass ich gerecht bin, dass ich so fromm bin. Danke, dass ich so ein guter Mensch bin, dass ich nicht so elend bin wie diese ganzen Sünder dort. Danke Gott, dass ich so toll bin, so heilig. Und dann ist mit diesem Pharisäer noch ein anderer, nämlich so ein Zöllner, so ein Abschaum der Gesellschaft. Und der betet ganz anders. Er sagt, oh Herr, sei mir armer Sünder gnädig. Und Jesus sagt, das Gebet des Zöllners wurde erhört. Das Gebet von dem Pharisäer ist auf taube Ohren gestoßen. Wenn wir unsere Hilflosigkeit akzeptieren, dann können wir anfangen zu beten. Die Hilflosigkeit selbst ist aber noch kein Gebet. Ja? Das Gebet geschieht dann erst, wenn wir damit zu Jesus Christus gehen. Die Geschichte von der Witwe endet ja so, dass Jesus sagt, Gott wird dafür sorgen, dass wir schnell zu unserem Recht kommen, wenn wir darum bitten. Aber er wundert sich, wenn er wiederkommt, er fragt sich, wie viele Menschen er finden, die solch einen Glauben haben. Und ich habe am Anfang erzählt, wie oft es in der Bibel steht, wenn ihr Glauben habt, werdet ihr alles bekommen, worum ihr bittet und wenn ihr nicht zweifelt. Aber ganz ehrlich, wenn mein Glaube so groß ist und ein Funke Zweifel ist dabei, wie groß ist dann mein Glaube? Ein Funke Zweifel, der lässt meinen großen Glauben irgendwie zusammenbrechen. Und ich habe gesagt, das Wesen des Gebets, damit der Motor des Gebets ist unsere Hilflosigkeit. Und wisst ihr, was das Wesen des Glaubens ist? Worin dieser Glaube besteht? Das Wesen des Glaubens ist es, zu Jesus zu kommen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ja? Und das ist auch das erste und das letzte sichere Kennzeichen deines Glaubens, dass du zu Jesus gehst. Und dass du sagst, hey, ich bin hilflos, ich lasse dich in meine Hilflosigkeit hinein. Das ist das erste und das letzte sichere Zeichen deines Glaubens. Und jetzt beantworte ich die Frage und ich werde dann noch ein bisschen erklären, wie groß muss der Glaube sein, damit Gott meine Gebete erhört. Wenn wir mit unserer Hilflosigkeit zu Jesus kommen, dann reicht der Glaube aus. Und es gibt einen Unterschied zwischen Zweifel und Unglaube. Wir meinen ja oft, das ist so ein bisschen das Gleiche, aber da gibt es einen feinen Unterschied. Ja? Unglaube ist eine Sache des Willens. Also zum Beispiel die Hilflosigkeit nicht eingestehen zu wollen, nicht zu Jesus kommen zu wollen. Das ist der Unglaube, ja? Seine Not nicht zu sehen und das nicht zu Jesus zu bringen. Das ist Unglaube. Zweifel ist mehr so eine Schwäche, die sich über unseren Glauben legt. So ein Schmerz, der unseren Glaube zu so einem Ausharren macht und zu so einem Dranbleiben macht. Das ist der Zweifel. Und wenn ich mit dieser Hilflosigkeit zu Jesus komme, dann ist das Glaube genug. Warum? Ich möchte es erklären. Die Stelle lese ich nicht vor, ich erzähle sie nur, weil ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Aber eines Tages, ja, da kommt Jesus mit drei Jüngern von dem Berg der Verklärung zurück, also die haben ein sehr intensives, heiliges Erlebnis gehabt, kommen zurück und unten ist ein Riesentumult. Warum? Weil da ist ein Junge, der ist von einem Geist besessen und die Jünger, die unten geblieben sind, die konnten diesen Geist nicht austreiben. Und dann sagt Jesus, kommt da in diesen Tumult, die Jünger sind da irgendwie an ihre Grenzen gekommen, konnten es nicht machen und Jesus sagt zu ihnen, oh ihr Ungläubigen, sagt er, ihr Ungläubigen. Und dann kommt es soweit, die bringen diesen Vater zu Jesus und der Vater sagt zu Jesus, wenn du kannst, dann erbarme dich und hilf uns. Und Jesus schaut ihn an und wiederholt diese Sache und sagt, wenn du kannst. Er sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Und dieser Vater des Jungen, der muss jetzt zwei Sachen wahrscheinlich verstanden haben, nämlich die eine Sache ist, bei dir, Jesus, bekomme ich Hilfe. Du bist der, der das kann. Aber die zweite Sache, die immer noch dabei, immer noch dieser Glaube so beeinflusst, ist seine Zweifel. Hilf meinem Unglauben, sagt er. Ist immer noch dabei. Und dann kommen irgendwie immer mehr Menschen zusammen und Jesus bedroht diesen Geist und der macht nochmal richtig Rabatz und lässt den Jungen dann in Ruhe. Und ich frage mich, was für ein Gebet und was für ein Glaube war das, das Jesus dazu gebracht hat, diesen Jungen zu befreien? Das war das Gebet, wenn du kannst, dann erbarme dich und hilf uns. Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Kein besonders starker Glaube. Durch dieses Gebet wurde dieser Geist ausgetrieben. Typisch für Zweifler ist es, dass sie ihre Zweifel so als Unglaube betiteln. Ja? Ich glaube nicht, sagt er, hilf meinem Unglauben. Und das ist diese Hilfsbereitschaft Gottes. Das ist die Hilfsbereitschaft, die wir annehmen wollen. Ja? Und interessant ist es, die Jünger fragen ihn und sagen, ja, warum konnten wir nichts tun? Warum konnten wir nichts tun? Und dann sagt er, dieser Geist, der kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Und das Wesen des Gebets besteht darin, seine Hilflosigkeit zu akzeptieren und im Glauben zu Jesus zu kommen. Er sagt, nur dadurch kann so ein Geist ausgetrieben werden. Unsere größte Hilflosigkeit oder der größte Beweis Gottes Hilfsbereitschaft bringt Gott auch in dem größten Problem unserer Hilflosigkeit. Ja, weil die Frage bleibt nämlich noch ein bisschen, wie schaffen wir das? Wie hilft uns Gott mit unserem Spinnennetz, das wir haben, wo dieser Stein durchfällt? Und ich weiß, ihr kennt es alles, aber ich will es trotzdem erzählen, weil das ist der größte Beweis. Daran können wir festmachen, dass Gottes Hilfsbereitschaft nicht aufhört und niemals aufgehört hat. Er sagt, ihr seid hilflos, euer Herz ist egoistisch, alles des Herzens ist der Motor eurer Schuld. Aber ich lasse euch nicht allein. Ja, und in Jesaja steht, er, Jesus Christus, nahm diese Krankheit auf sich und er trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet und geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unseren Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unseren Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden werden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld für uns alle treffen. Gott lässt uns in unserer Hilflosigkeit nicht allein. Wenn Gott unsere Gebete nicht erhört, dann kann es viele Gründe haben. Vielleicht erhört es sie auch anders, wie wir erwarten. Aber wenn wir mit der Hilflosigkeit zu Jesus kommen, dann reicht dieser Glaube aus. Im Römer 8 steht, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie soll er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Der größte Beweis seiner Hilfsbereitschaft. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir alle, auch ich selbst, nicht mehr aufhöre zu beten. Und vielleicht können wir diesen Psalm mitnehmen und den auch zu unserem Gebet machen und sagen, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen.